Vielleicht so. Wird sie bessere ja. Tipps an Bord haben, als ich die jetzt hier mir recherchiert habe.
Hat jetzt auch die Klappe.
Ja, halt einfach die Klappe. Ich kann nicht muten oder ich kann nicht hier mit so einem Piano.
Oh, Hilfe, ja, mit dem Piano.
Das ist ein dramatisches Piano. Okay. Die Tipps. Na, ich schalte aus. Das sind doch ein bisschen zu freaky. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commit mich. Heute geht es um das Thema Minimalismus. Caro, seit der letzten Folge stelle ich ja die Frage nicht mehr, wie es dir geht. Ja. Ich habe aus dem Vorgespräch schon grob rausgehört, es geht dir ganz gut. Das kann ich jetzt mal hier unserer Hörerschaft schon mal mitteilen.
Ja.
Und wir wollen ja was durchziehen, was wir uns letztes Mal schon angeeignet haben. Nämlich, wir wollen die ersten 5 Minuten so attraktiv wie möglich gestalten, damit wir danach schön einknicken können und uns auf unseren Ruhm der ersten 5 Minuten so ein bisschen verlassen können. Caro, Minimalismus ist das Thema der heutigen Folge. Was wollen wir denn heute eigentlich alles besprechen? Hast du irgendwas mitgebracht thematisch?
Ja, hi Leute. Also wir haben heute richtig wieder was Spannendes für euch überlegt, weil Minimalismus bietet unheimlich viel. Also in unserem Vorgespräch haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, hey, wir beide sind gerade voll in diesem Bestreben, Minimalismus in unser Leben zu bringen. Wie schaffen wir das? Und was überhaupt kann alles Minimalismus beinhalten? Zum Beispiel natürlich auf der Hand liegt die Wohnung, das Haus, deine Lebensumstände, aber auch natürlich der soziale Bereich. Du kannst dir ein minimalistisches Mindset auch irgendwie für die Arbeit bereitstellen und dich einfach so strukturieren, dass du viel leichter und freier irgendwie so durch den Tag kommst. Und da haben wir gedacht,
ja,
das
ist wirklich witzig,
ne?
Ja. Wir hatten ja genau, als wir uns im Vorfeld über die Folgen getauscht haben, also die Themen, die wir noch so für die Zukunft geplant haben, da war tatsächlich das Thema Minimalismus was uns beide gerade sofort abgeholt hat, also auch mich sofort abgeholt hat, weil ich gerade auch so ein bisschen hier im Umbruch bin. Ich bin nach oben gezogen, also so eine Wohnung über mir, damit ich unten so ein bisschen renovieren kann. Und in dem Zuge wird gerade alles ausgemottet. Also der ganze alte Scheiß kommt da erstmal raus.
Ja.
So, das heißt, Thema absolut gerade präsent bei mir und bei dir ja auch. Und ich glaube, wir wollen heute einmal grundsätzlich über das Thema Minimalismus sprechen. Warum ist das wichtig? Was kann man damit anfangen? Und vor allen Dingen im Nachgang, wie startet man damit eigentlich? Ich habe da so ein paar Kleinigkeiten recherchiert, so ein paar Methoden. Und ich starte einfach mal direkt damit. Denn ich habe die erste Methode, die ich hier recherchiert habe im Internet,
du haust aber direkt raus hier.
Ja, ich hau das jetzt einfach mal direkt raus. Ich hau jetzt so einen ersten Tipp raus. Wir sind jetzt noch in Minute 3. Ich kann jetzt einen ersten Tipp noch raushauen, um die Leute so ein bisschen zu fangen, damit die später noch ein bisschen dran. Weil später gibt es noch ein paar mehr Tipps. Also, meine erste Methode ist ein bisschen, habe ich irgendwie durch Zufall entdeckt. Nämlich meine Tochter, ihr Zimmer wurde umgebaut. Also wird jetzt gerade von so einem Kinderzimmer zu einem Jugendzimmer. Und in dem Zuge hat sich natürlich ultra viel angestaut. Ne? Zeugs, was einfach raus musste. Und die erste Methode war, die haue ich jetzt einfach direkt raus, war die Kistenmethode. Also zumindest als Kistenmethode findet man die im Internet. Mach einfach mal 3 Kisten fertig. Dinge, die du behalten willst, Dinge, die du spenden, verkaufen willst und Dinge, die du wegwerfen willst. Ich habe 3 Kisten hingestellt tatsächlich. Bei mir waren Säcke, keine Kisten. Und er hat sie alles reingesortiert, was sie nicht mehr haben will. Und weißt du, was witzig ist, Caro? Ich weiß nicht, wie das bei dir und deinen Kindern ist, aber meine wehren sich immer so dagegen, Dinge wegzuwerfen.
Ja. Oh Gott, nicht nur die Kinder.
Das ist echt schlimm. Ja. Aber, und das war interessant, als ich das dann alles dahingestellt habe, diese 3 Säcke, wo die dann alles reinwerfen konnte, da ist sie in so einen richtigen Rausch reingekommen. Da hat die erstmal alles aussortiert und hinterher war wirklich das Zimmer komplett auf links gedreht.
Ah, nice. Voll gut.
Wann hast du denn das letzte Mal Zeugs aussortiert?
Ja, lustigerweise habe ich mich gestern gerade mit meiner Eltern, also Kita-Eltern-Beiratskollegin, darüber unterhalten, weil wir die Idee hatten, dass wir vielleicht mal den Kita-Keller ausräumen. Und genau da haben wir auch über dieses Kistenmodell gesprochen. Und ich fand allein die Idee so befreiend, also dass man so auch so am besten noch die größte Kiste wegschmeißen. Und aber du fragst so jetzt auch, was mich persönlich, wann ich das letzte Mal, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich täglich ein bisschen dran bin, auszusortieren, aber immer nur so Mini-Bereiche. Und ich habe seit Jahren ist unser Keller so ein Thema und da hätte ich so Bock drauf, einfach mal den Keller so richtig auszusortieren und alles auf die Müllhalde. Ich hätte Lust auf so einen riesen Container und einfach alles reinschmeißen und nichts mehr behalten. Ja, das wäre total befreiend.
Ja, genau. Also im Grunde sagst du schon das richtige Stichwort, ne? Es ist total befreiend, irgendwie Dinge einfach loszuwerden und auch einfach weniger Dinge zu haben. Ich habe mal im Internet geguckt, ob es da irgendwo historisch irgendwelche Ursprünge gibt.
Ach, und spannend.
Es ist tatsächlich, also zumindest was ich jetzt so gefunden habe, ist tatsächlich der Buddhismus eigentlich.
Hast
du auch dran gedacht?
Du bist ja mit Buddhismus so ein bisschen, durch die Meditation hast du mal erzählt, ne, dass du dich da ein bisschen eingelesen hast.
Ja, witzig. Ich hatte jetzt aber nicht unbedingt direkt den Bezug dazu gesehen, tatsächlich. Aber ja, klar, es ist also jetzt im Zuge der Recherche kam das. Ja, klar, Buddhismus ist natürlich so die absolute Konzentration auf das Wesentliche, ne? Ich weiß gar nicht, wie das
bei Buddha selber
war. Ne?
Ja, ich glaube, genau. So buddhistische Zentren, die leben ja auch wirklich sehr minimalistisch. Also gerade jetzt auch schon von diesen Ordenskleidungen und, also ich weiß nicht, redet man da von Orden auch? Keine Ahnung. Aber so das Leben besteht ja hauptsächlich, ist ja bei Klosterleben sowieso historisch betrachtet immer sehr minimalistisch, sogar auf kommunikativer Ebene. Ne? Da gab es ja auch Schweigegelübde und so weiter. Ne? Also ich glaube, da ging es ja sehr auf das Reduzierte konzentrieren, auf einen Punkt. Und dieser Punkt war dann halt in dem Zusammenhang Gott oder Buddha. Ja.
Ist das der Begriff Askese eigentlich, der damit zusammenhängt? Ja. Frage ich mich gerade. Zumindest habe ich im Kopf, dass es irgendwie damit einspielt. Ne? Aber
ja.
Also in Askese leben oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ist doch, glaube ich, dieses sehr, sehr reduzierte Leben.
Ja,
aber du hast ja auch schon gesagt, ne? es betrifft ja nicht nur den Buddhismus, ne? Also auch in christlichen Klöstern. Es ist ja eigentlich schon, also hat man ja nicht wirklich viel Besitz oder so, ne?
Und das Witzige ist ja, dass wenn man also so auch mal so Biografien oder auch vielleicht Interviews mit Mönchen oder irgendwie so sich gibt, das sind ja meistens doch recht erfüllte Menschen. Also was heißt meistens, das kann man bestimmt nicht irgendwie übergeneralisieren, aber gerade die historischen Klöster waren ja vollgepackt mit Zwangs, wie nennt man das, Vermönchung. Aber jetzt so gerade, also ich glaube, im Mittelalter war das jetzt nicht so ein Spaß. Aber ich sag mal, wenn jetzt jemand entscheidet, ich gehe ins Kloster, es gibt ja sogar diese Klosterkuren, ne? Und das hat ja so was unheimlich Bereinigendes, dass du da mal wirklich aufs Wesentlichste dich konzentrierst und reduziert wirst und dann wieder so einen Zugang vielleicht zu dir selbst und zu deinen Gedanken findest. Also ich hätte da ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor, weil das kann ja auch manchmal Sachen hervorbringen, die wirklich dich dann so ein bisschen übermannen. Aber ich glaube, manchen tut das echt gut. Unser alter Lehrer hat das immer gemacht.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Also das ist ja eine der Hauptmotivationen, überhaupt Minimalismus zu leben, ist ja auch vor allen Dingen auch so eine geistige Klarheit, ne? Die man sich dadurch irgendwie erhofft. Ne? Was ich interessant finde, ist eigentlich der Gedanke, dass also um Minimalismus leben zu wollen, braucht man ja überhaupt erstmal einen Überfluss. Und das ist ja etwas, Überfluss ist ja, wenn man sich so die menschliche Geschichte anguckt, ja eigentlich nichts, was immer da war. Ist eigentlich etwas, was eigentlich nur unsere Neuzeit betrifft. Ja.
Ja. Und die westlichen Länder ja auch, würde ich sagen, hauptsächlich.
Ja, genau. Also es wäre jetzt auch mal interessant zu schauen, wie grundsätzlich Minimalismus als Lebensstil natürlich in anderen Kulturen wahrgenommen wird. Da habe ich jetzt zumindest im Vorfeld der Recherche nicht so viel drüber gefunden. Was ich aber rausgefunden habe, ist natürlich einmal klar, eine lang verankerte Philosophie im Buddhismus natürlich. Mhm. Ne? Dann gibt es künstlerische Bewegungen irgendwie in den 60er Jahren, wo irgendwie entlang der Kunst so eine minimalistische Bewegung irgendwie entstand, die versucht hat, das alles irgendwie aufs Wesentliche zu reduzieren. Ich weiß gar nicht, ist es nicht sogar so, vielleicht hast du da mehr Ahnung, ist nicht der Bauhausstil auch etwas, was eigentlich eher minimalistisch und funktional orientiert?
Ja, total. Also ich sag mal, ne, im Studium hatten wir Kunstgeschichte, ich will jetzt auch nichts mehr Falsches hier zusammenwürfeln. Also Bauhaus auf jeden Fall, das ist ja dieses geradlinige, sehr reduzierte. Das sind ja auch so dann diese Gegenbewegungen aus diesem verschnörkelten und sehr dekorativen. Also selbst so Expressionismus war ja auch noch sehr farbenfroh und der Duktus war sehr spürbar und dann geht's so ein bisschen mehr auf diese Richtung. Flächen waren geradliniger und ja, grafischer auch. Und dann natürlich auch die Architektur, da kann man es ja auch ganz klar sehen. So Anfang des 19. Jahrhunderts, da war es ja auch noch sehr verschnörkelt. Und wenn man dann mal guckt, so ab den so 30er würde ich sagen, kamen dann ja wirklich diese geradlinigeren, fast schon so politischen Bauten. Dann kamen ja auch diese Bunkerbauten des Dritten Reichs und das wurde dann alles so ein bisschen so weg von dem Künstlerischen mehr zu diesem Mächtigen. Und dann aber wieder, klar, 40er, 50er waren natürlich pragmatisch, aber trotzdem hat das natürlich ja auch immer der Zeitgeist einen Einfluss auch auf den Kunstgeschmack, auf das Empfinden.
Ja, ich hab rausgefunden, dass dann der Minimalismus als Lebensstil tatsächlich dann erst so in den 90ern, also 1990 aufkam, also in den frühen 90ern. Und das würde ich mir jetzt einfach dadurch erklären, dass tatsächlich so, das war ja wirklich so die, also für mich sind so die 90er der Inbegriff der Überflussgesellschaft gewesen. Ja. Also so, alles war da, alles war sorgenfrei, es gab von allem an jeder Ecke genug und so. Ne? Und da kam dann tatsächlich erstmal so der Gedanke auf, hey, vielleicht ist dann ne, das typische Sprichwort weniger doch mehr. Ne? Und
ja. Ich könnte mir auch vorstellen, guck mal, so unsere Eltern, die waren ja so in ihrer mittleren Lebensphase in den 80ern. Das war ja noch die Nachkriegsgeneration, die das dann noch so gefrönt und zelebriert hat, dass sie endlich alles erlangen konnten. Dass dann die 80er noch so dadurch geprägt waren, weil das so genossen wurde. Und dann in den 90ern kam ja schon die Generation, die nicht mehr ganz so nachkriegsgeprägt war, die das dann vielleicht wirklich auch wieder so gesagt hat, okay, jetzt haben wir irgendwie gehabt, jetzt können wir uns auch mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren, weil das überfordert uns total, dass wir alles haben können. Und ja, wie entscheide ich mich denn dann? Das macht meinen Kopf total irre.
Mm-mm. Ja, also du meinst, diese Massenauswahl macht deinen Kopf total irre, ne?
Ja, also, und ja. Und die Optionen, also ich denke jetzt auch mal so ans Reisen, an Bildung, an Kultur ja auch. Also nicht nur Konsum, was ja, man denkt ja in erster Linie auch so an Konsum, was einen so oft so auch so eine Art Schwere aufbürdet. Ich finde, du gehst in den Supermarkt und dann musst du erstmal überlegen, du hast da 30 Käsesorten und jedes Mal denkst du dir, oh shit, welcher war denn nochmal der, den meine kleine Tochter so gerne mochte? Hättest du da 3 Käse? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht, ne, für Sozialismus und dass wir jetzt wieder zurückgehen in die DDR, wo man irgendwie...
Nicht, aber das wäre ja wirklich gesellschaftlich gelebter Minimalismus.
Ja, und witzigerweise...
Und das war ja auch total nachhaltig, so für die Umwelt und so ganz ja, gut, ne?
Ich finde manchmal in Interviews, wenn man mit gerade jetzt Menschen aus unserem Alter, die noch Kinder waren in der DDR, in der späten, da wird oft aber auch davon erzählt, dass das gar nicht, also es wurde nicht so empfunden, als ob es nichts gab, weil es gab ja das Wesentliche und man vermisst ja nicht das, was man nicht kennt. Also gerade die Kinder wussten ja noch nicht, dass es auch, ne, was weiß ich jetzt mal, Bananen oder Orangen irgendwie in Hülle und Fülle im Westen gibt. Und ich glaube, dass das nicht... wir werden ja so dahin trainiert, immer alles haben zu wollen. Und das merke ich auch bei meinen Kindern. Manchmal, wenn du einfach Nein sagst, also jetzt gibt es zum Beispiel gerade nur diesen Apfel. Du kannst diesen Apfel jetzt genießen. Wir haben gerade keine Gummibärchen, keine Schokolade, nichts ist da, dieser Apfel ist da. Und dann ist es auch okay, dann wird dieser Apfel genossen. Und es, also wenn es klar ist, die Optionen sind klar umgrenzt, dann kann man damit auch so seinen Frieden finden und sagen, oh cool, ein Apfel, juhu, wir haben einen Apfel.
Ja, ich musste eben, als du das mit dem Konsum angesprochen hast, musste ich sofort an so Karten im Restaurant denken. Also ich finde es für mich, also ich finde es eine totale Erleichterung, wenn man ein Restaurant findet, wo es eine ganz minimale Karte nur gibt. Also wo es, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Gerichte drauf sind oder so, ne? Das finde ich immer super. Also, weil zumal davon ganz abgesehen, ja, dieses wenige, was dann da ist an Gerichten, wahrscheinlich, da ist jedes Gericht perfekt und richtig gut. Wohingegen, wenn du als Restaurant eine Karte mit irgendwie 30, 40 Gerichten drauf hast, dann frage ich mich immer, wie ist denn das eigentlich möglich? Also, es kann ja gar nicht frisch sein, ja. Also
Da sind wir übrigens dann
bei einem ganz wichtigen Punkt, finde ich, nämlich Minimalismus als bewusste Fokussierung auf Qualität einfach. Mhm. Ne? Also es gibt ja irgendwie verschiedenste, ich habe mich gefragt jetzt im Vorfeld, was ist denn überhaupt so die Motivation für also Minimalismus zu leben? Ne? Und da wäre eben tatsächlich so, also einmal natürlich die Fokussierung auf Qualität und sowas, ne, ein Punkt. Du hast eben noch mal genannt, als es um deinen Keller ging, hast du gesagt, das verschafft dir Klarheit, ne? Also innere, also wahrscheinlich so einen gewissen Seelenfrieden oder sowas, ne, wenn man nur gewisse Dinge hat. Und es gibt da irgendwie auch noch einen weiteren Punkt, ne, für wahrscheinlich auch eher so ein neuzeitlicher Punkt, warum man Minimalismus leben will. Und das ist halt einfach klassisch der Umweltschutz. Ne? Also, oh ja. Dass viele Menschen einfach weniger Dinge haben möchten, weil sie halt eben die Umwelt nicht zerstören müssen, ne? Möchten. Ne?
Ja, und diesen Punkt, den du genannt hast mit der Qualität, und da kommen wir ja auch, also es ist so ein Zusammenspiel. Jetzt, ich denke da auch so ein bisschen an Fleischkonsum. Wenn jetzt die Mehrheit der Bevölkerung sagen würde, okay, ich gönne mir einmal die Woche Fleisch, dann könnte man sagen, das wird dann richtig gutes Fleisch. Die Qualität ist dann so, dass ich weiß, es ist Tierwohl orientiert und ich unterstütze dann ein gutes Projekt mit. Und man würde dann aber sagen, okay, diese Qualität statt Quantität, ich werde mich fokussiert auf eine Sache konzentrieren und dann fällt ganz viel drumherum ab. Und das ist so erleichternd, dass also Qualität wird erzeugt und du hast halt einen Umweltschutz und du, also so in vielen Bereichen, ich denke da jetzt irgendwie ganz weit, sei es Möbel, sei es Kleidung, sei es, also du kannst ja immer dann sagen, okay, dann kaufe ich mir halt eine Sache, die ist ein bisschen teurer, aber dafür lasse ich dann diese Zwischendurchkäufe irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, also gerade auch bei Kleidung, ne, ist das ja so ein ganz wichtiges Thema, ne? Also wenn man so sieht, was da so in den letzten Jahren an Exzessen entstanden ist, also durch solche Läden wie Primark und sowas, ne, wo ja im Grunde Wegwerfmode produziert wird. Das ist ja absolut verrückt, ne? Einfach nur, damit du einfach viel im Schrank haben kannst. Oder ich habe mir irgendwo gelesen, das ist irgendwie gerade bei Primark und so, da ging es auch so ein bisschen um diese Psychologie, dass man möglichst viele Taschen irgendwie rumschleppt. Deswegen sind wohl auch irgendwie diese Papiertaschen von Primark relativ klein, dass wenn man eben viele Dinge kauft, dann möglichst drei Taschen hat, anstatt eigentlich nur eine zu haben. Ne? Das wirkt dann halt irgendwie mehr. Also das ist schon absolut voll. Kennst du eigentlich Nordwolle?
Nordwolle?
Sagt dir das was? Nordwolle. Nee. Muss mal googeln oder suchen bei YouTube, das ist noch besser. Ja. Nordwolle ist ist im Grunde, ich glaube, es ist ein Schäfer aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich es richtig mache. Oder ist es Schleswig-Holstein? Muss ich nochmal recherchieren.
Ja.
Auf jeden Fall, der ist ein bisschen bekannt geworden, weil der bei YouTube Videos veröffentlicht, wo er sich regelmäßig mit den Behörden anlegt. Ne? Er hat da zum Beispiel irgendwie seinen Schafsbetrieb irgendwie ausgebaut. Und dann haben ihm offenbar die Behörden sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, ne? Und verbieten ihm seinen Betrieb und so weiter. Aber was er halt macht, und das finde ich so cool, er produziert sehr, sehr hochwertige Kleidung. Also vor allen Dingen Jacken und auch Pullover und sowas, ne? Und ich mag seine Geschichte sehr. Erstmal, weil er total der Rebell ist, ja, der sich so dahinstellt und sagt, nö, ich kämpfe jetzt hier erstmal gegen die ganzen Behörden und die machen mir die ganze Zeit so Quatschauflagen. Und gleichzeitig aber natürlich für totale Qualität steht. Also das ist natürlich auch sehr teuer, muss man auch dazu sagen. Also so ein Pulli, der kostet dann, ich glaube, weit über 200 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber er wirbt eben damit, dass das Jahrzehnte hält, ne? Und irgendwie so. Und dann ist es natürlich, wenn man das wahrscheinlich preislich, ist das natürlich wieder eine Relation. Also ist Primark wahrscheinlich teurer oder so, würde ich sagen.
Ne? Ja, ich meine, dazu kommt ja auch, also da muss ich jetzt gerade auch dran denken, dass wir ja in so einer Zeit leben, wo Trends unheimlich schnelllebig sind. Und das macht es auch super schwer, minimalistisch zu sein, finde ich. Man muss sich dann so ein bisschen, und da kann man schon anfangen, von diesem gesellschaftlichen Trendsetting irgendwie befreien, sich selbst überlegen, wer bin ich, sich selbst vielleicht minimalistisch aufstellen und nicht als jemand, der irgendwie jeden Modetrend mitfolgen muss. Also das finde ich halt auch so schwierig, weil zum Beispiel diese Primark-Leute, die würden wahrscheinlich sich einen Pulli gar nicht so lange behalten wollen, weil die einfach sagen, naja gut, ist ja nächste Saison schon wieder out.
Ja, aber ist das nicht verrückt, Caro, dass wir überhaupt so trendgetrieben sind?
Ja,
also ich meine, Trends an sich, das ist doch, also ich bin da jetzt nicht ganz so im Thema, aber ist das nicht ein reines Marketing-Instrument? Also dass Firmen natürlich Trends forcieren, um immer wieder schnelle Wechsel ihrer Produkte zu ermöglichen?
Ja, total. Also ich glaube, Trends gab es schon sehr lange in der Menschheit. Also gerade jetzt so bei den Adligen und Mächtigen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so, wenn man jetzt auch mal so die Kunstgeschichte verfolgt, das ist ja auch schon ein Trend und sehr gesellschaftlich stellvertretend, wie zum Beispiel die Adligen dargestellt wurden, was war ein Prestigeobjekt. Das sind ja auch gewisse Trends. Die waren aber natürlich nicht so schnelllebig wie heutzutage. Und dann ging auch die Industrie voll da rein. Ne? Also so, okay, komm, wie können wir uns das zu Nutzen machen, dass Menschen auf Trends ja auch stehen und mitmachen wollen? Und das gibt uns irgendwie so ein Gefühl von Teilhabe, von vielleicht auch so einer gewissen Überlegenheit, so im Sinne von, ich bin trendiger als der, ich habe das neueste Produkt, ich habe den neuesten Trend, ich habe die neueste Frisur, die neueste Make-up, dies und das. Und du positionierst dich halt dann auf eine Weise, die den Zeitgeist widerspiegelt. Aber ja, also...
Ja, aber geht's da nicht auch um so ein Bewerben von sich selbst? Also so dieses, dieses Posen, sage ich mal. Toll. Also ich bin der, ich möchte rausstechen aus der Masse, weil ich bin eben in der Lage, mir immer wieder das neueste iPhone zu kaufen, das neueste Auto zu fahren, die schickste Kleidung zu tragen und so weiter. Also das ist ja vor allen Dingen auch etwas also es ist ja eine bewusste Entscheidung, beziehungsweise umgekehrt wäre es auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache da gar nicht mit. Ne? Also
wobei,
so
weißt du,
quasi Minimalismus als Rebellion gegen die Gesellschaft.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist, wenn man so einem Trend folgt, weil das echt sehr manipulativ teilweise ist. Ich glaube so im frühen 20. Jahrhundert, also sage ich jetzt mal nicht frühen, sondern so in der Mitte, ne, wo die Leute freier denken konnten inzwischen, wo man so, da war so ein Trend eher so ein politisches Statement. Da ging es ja auch so eher so in Richtung Musik, wer bin ich, was stelle ich da? Ich bin eher so ein linksliberaler Mensch oder konservativ, ich bin gläubig, ich bin das. Es waren eher so, finde ich, so Mindsets, die auch durch Mode und Lebensstil so dargestellt worden sind. Und ja, heutzutage ist es ja voll im Konsum, ne? Wie du schon gesagt hast. Man kauft sich ein iPhone, man stellt sich dadurch seine Louis Vuitton, man hat irgendwie, keine Ahnung, also das geht ja auch schon ins Kleinere. Selbst die Teenager, die haben dann, du kennst vielleicht auch diese Stifte mit diesen Tierchendeckeln drauf. Also inzwischen sind ja die Kindergartenkinder selbst dabei, dass sie sagen, ja, ich brauche unbedingt so einen Stift, weil den irgendwie jeder hat. Und so, diese Sachen sind, finde ich, viel extremer geworden. Also es gab es auch schon bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Sticker-Alben hattet, wo man immer alles gesammelt hat.
Ja, klar, natürlich. Hat man immer gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Also wollte man auch immer haben. Also alle, klar, ich meine, die Werbung damals, das, als Kind willst du das alles einfach haben. Ja. Ne? Und was ich aber spannend finde, grundsätzlich bei diesem Gedanken ist, was komplett ausgeblendet wird, ist ja, dass mehr Besitz auch einfach mehr Last bedeutet. Ja, also überall wird quasi, ja klar, gerade auch natürlich in der Werbung ist Besitz halt immer etwas, was erstrebenswert ist. Also es wird immer als etwas Schönes dargestellt, auch schön, sich Dinge zu kaufen. Oder es gibt ja auch so diese Idee oder so dieser Glaube in der Gesellschaft, ja, ich gehe mal shoppen, das tut mir ganz gut oder so. Ja, ist was für meine Seele oder so. Also so eigentlich total verrückt. Weil eigentlich, was ja komplett ausgeblendet wird, ist, dass der durch jeglichen Mehrbesitz irgendwie auch wieder eine zusätzliche Last geschaffen wird. Ich hatte früher übrigens einen Mitbewohner, der hat penibel ausgerechnet, was es kostet, Dinge in die Gefriertruhe zu legen. Also, der hatte quasi gesagt, also sein Statement war, wenn man so will, ja, also weil, ne, wenn ich mir zum Beispiel eine Packung gefrorenen Brokkoli kaufe und ich lege den dann ins Gefrierfach, dann kostet das ja Strom, ja. Witzig, und dann hat er das so grob durchgerechnet, was wohl an Strom verbraucht. Und dann hat er gesagt, ja, das lohnt sich, wenn das innerhalb von 2 Monaten verbraucht wird. Wenn du aber mehr als 2 Monate diesen Brokkoli in deiner Kühltruhe hast, dann ist er im Endeffekt viel, viel teurer, als wenn du es jedes Mal frisch kaufst oder was auch immer. Ne? Also er hat das genau hochgerechnet. Und das finde ich irgendwie so spannend, weil das zeigt halt eben, also mehr Besitz ist halt eben nicht nur eine Last, es ist auch einfach teuer. Ja? Also man muss auch alles irgendwie verwalten. Ja? Und
du müsstest eigentlich alles auch, ich denke jetzt an das Spielzeug meiner Kinder, du müsstest alles jeden Tag bespielen, oder zumindest jede Woche, damit das irgendwie diese Investition ja auch legitimiert. Oder ja, alle Klamotten. Absolut. Ich habe einfach, also ich bin jetzt wirklich, ich habe nicht viel Klamotten. Ich teile mit meinem Mann so einen schmalen Schrank. Trotzdem habe ich da auch noch ein Kleid, was ich mal für eine Hochzeit gekauft habe, wo ich dann doch nicht hin bin. Und das hängt dann auch mit Etikett. Und da denke ich mir auch jedes Mal, ja, könnte ich auch verkaufen. Und dann denkt man sich wieder so, naja, da kommt mal irgendwann wieder eine Hochzeit. Und ich finde, alles, was so, also ich, was du schon gesagt hast, diese Last, dass der Raum, den man zum Leben und zum Atmen hat, der wird so mit Gegenständen vollgestellt und saugt dir irgendwie so viel Klarheit weg. Also mir geht's
ja
so.
Absolut. Zumal du ja auch erstmal mehr Raum brauchst, wenn du mehr hast. Also je mehr du hast, desto mehr Raum, desto mehr Miete musst du auch bezahlen. Oder oder ich hatte auch vor ein paar Wochen noch eine Diskussion mit einer Freundin, die meinte, ja, sie würde gerne mal ihren Job einfach mal für 2 Jahre an den Nagel hängen und mal um die Welt reisen und ja, so, ja. Cool. Aber sie wüsste gar nicht, was sie mit dem ganzen Zeug machen soll, ne? Weil sie dann auch die Wohnung nicht weiter bezahlen will. Also ich meine, da sieht man schon, du bist komplett eingeschränkt in deinem Lifestyle, einfach nur, weil du mehr besitzt. So, das ist total
oder so ein
verrückt.
Umzug, ne, heutzutage, wenn du jetzt in dieser Lebensphase umziehst. Aber und was sie so, das ist interessant, da muss ich jetzt gerade auch so an meine Reiseerfahrung denken, kennst du vielleicht auch, wenn man mal, also ich war ja ein Jahr in Australien und was hatte ich mit? Ich hatte irgendwie so ein Backpack und ich glaube, ein Trolley mit. Und das hat mir, und es ist so verrückt, danach wollte ich wirklich das so mir auf die Fahne schreiben, dass Minimalismus dich wirklich befreit. Ich hatte ein kleines Zimmerchen in der WG, da hat halt alles easy reingepasst und es hat mir nichts gefehlt und das fand ich so erschreckend. Ich meine, klar hast du Dinge, die dich an schöne Sachen erinnern, an Zeiten und die guckst du dir auch gerne mal an und so. Ich habe aber inzwischen, also letztens ist mir die Vase von meiner Oma kaputt gegangen und meine große Tochter, die war fast trauriger als ich, weil sie so meinte, das war die letzte Erinnerung an deine Oma und ich so, ganz ehrlich, weißt du was, meine Oma ist doch bei mir, die Erinnerung habe ich ja in mir drin und diese Vase ist nicht meine Oma, die ist ein Gegenstand und bevor ich dann irgendwie traurig wurde, habe ich gesagt, hey, so ein Quatsch, ne? Die stand da, die war auch schön und ja gut, dann ist diese Vase halt jetzt nicht mehr, das tangiert ja mein Leben nicht und das fand ich auch so einen ganz lehrreichen Gedanken, weil jetzt habe ich halt Platz für, also Freiheit. Es gibt, ich will gar nicht sagen, es gibt ja auch Menschen, die das total genießen, dass sie so ein bisschen Hügel, so ein bisschen vollgestellt und muckelig mögen. Aber es bedeutet halt auch viel mehr Arbeit. Du musst es abstauben, du musst es irgendwie organisieren, du musst es putzen. Also das merke ich so, dass mich das bedrückt, diese Last.
Ja, ja. Ich hatte jetzt, witzig, weil vor ein paar Tagen habe ich ja hier oben die Küche neu aufgebaut bei mir in der Wohnung und ich wollte eigentlich dann auch so einen Hängeschrank dahin hängen, ne? Weil ich dachte, ich muss halt, also es ist halt nicht sehr groß der Raum, ja. Ich habe da eigentlich nur so eine Küchenzeile, 3-4 Unterschränke und dann muss ich halt das Zeug irgendwo unterbringen. Dann dachte ich, okay, hänge ich da noch so einen Schrank auf. Es sah aber total bescheuert aus, weil der Platz dafür nicht da ist und es wurde alles so eng und so. Und ich dachte die ganze Zeit, oh nee, blöd, wo packe ich denn das ganze Zeug hin? Und dann fällt mir das, also es hat ein bisschen gebraucht, ja, bis man dann merkt, so, warum brauche ich denn eigentlich 10 oder 12 Teller? Also warum brauche ich 15 Tassen? Das ist totaler Quatsch. Also ich lebe hier mit meinen beiden Töchtern zusammen und wir sind 3 Leute. Also wenn mal 2, 3 Leute noch zu Besuch kommen, okay, super. Also dann 6 Teller reichen, 7 vielleicht, 8 maximal, aber mehr brauche ich nicht. 10 Tassen reichen auch, wahrscheinlich sogar noch weniger. Ja, eigentlich trinke ich eh immer nur aus der gleichen Tasse, weil das ist meine Lieblingstasse. Ja, ist und das, so. Also, und das ist so verrückt. Ne? Also da sieht man einfach, dass man, wie sehr man schon geprägt ist, irgendwie diesen Besitz, den man hat, zu halten, anstatt einfach mal zu sagen, hey, nee, Quark brauche ich nicht. Kann ich auch abgeben.
Das ist wirklich so eine Prägung. Ich finde das nämlich auch immer so süß, irgendwie, wenn meine Schwiegermutter bei uns ist und wir haben halt jetzt nicht für jedes alkoholische Getränk das passende Glas, ja. Also ich habe mir jetzt zum Geburtstag, das ist auch richtig cool, wir haben jetzt wieder schöne Weingläser, habe ich mir schenken lassen. Aber wir haben jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, ewig lang nur mit Rotweingläsern gelebt und gut, in den Kleinkindjahren hast du halt auch nicht so viel Besuch. Aber da habe ich so gedacht, ja gut, damals, also meine Eltern, die haben einen ganzen Schrank mit Cognac-Gläsern, mit Whisky-Gläsern, mit Schnapsgläsern, mit Sektflöten, dies und das, ja. Und ich denke mir so, okay, ich habe auch irgendwo Sektgläser, aber wie oft hole ich die raus? Einmal im Jahr. Und mit wie vielen Leuten trage ich das? Meistens mit 4. Und dann habe ich so gedacht, ey, komm, wirklich, ja, es reicht, wenn du 6 Sektgläser hast. Und das ist so ein Ballast. Und lustig, weil wir haben ja über das Thema heute nachgedacht, welches Thema wir nehmen sollten. Und das ist so perfekt gerade, dieses Thema. Ich habe gestern Nacht beim ins Bett bringen meiner Töchter so eine Vision gehabt von unserem Flur. Da steht halt so ein Mid-Century Sideboard. Und ich habe auf einmal so gedacht, boah, wie geil wäre das, wenn wir uns so reduziert kriegen, dass wir das rausschmeißen können. Und einfach nur so eine indirekte Beleuchtung und einen Spiegel und vielleicht noch ein Bücherregal, wo wir so unsere Lieblingsbücher. Das fände ich irgendwie nice, so befreiend, mal so ein größerer Flur dadurch direkt.
Ja, absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Und krass, ich musste auch gerade, als du das mit den Sektgläsern erzählt hast, musste ich auch darüber nachdenken. Ich habe zum Beispiel gar keine Weingläser. Und wenn wir mal Wein hier trinken mit Freunden oder so, dann trinken wir die meistens aus Wassergläsern.
Ja, guck mal.
Das Interessante ist ja eigentlich, dass man auch durch Besitz, man interpretiert ja Dinge in Besitz. Also wenn ich so ganz viele, wenn ich jetzt für jeden Wein das richtige Weinglas habe oder dann auch die Sektgläser und so weiter, dann erwarte ich damit ja, oder verbinde ich ja auch eine Erwartung damit irgendwie, weil ich mir denke, hey, mein Gott, wenn dann Leute da sind, dann kann ich das perfekte Glas rausholen. Dann ist der Moment auch richtig gut und perfekt und ich habe das Maximum rausgeholt. Was ja meistens totaler Quatsch ist, weil es einfach viel schöner ist, mit den Leuten irgendwie mit Wein in einem Kaffeebecher oben irgendwie auf einem Dach zu sitzen und den Mond anzugucken oder am Lagerfeuer zu sitzen. Ich meine, das ist ja qualitativ eine viel, viel bessere Zeit eigentlich, von der man eigentlich viel mehr hat. So. Total. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Besitz ist wahrscheinlich einfach überbewertet und es macht total Sinn, das einfach mal alles zu überdenken und vielleicht auch mal zurückzudrehen. Ja.
Ja.
Und damit, Caro, möchte ich oder möchtest du noch was sagen? Hast du noch was zu ergänzen? Nee,
sorry, ich wollte dich hier nicht wieder so interrupten. Ich habe nur gerade gedacht.
Immer. Aber wenn, dann mach's richtig. Dann hau auch los und dreh nicht wieder zurück.
Ja, stimmt. Pass auf. Ich habe gerade so auch gedacht, als du das so beschrieben hast, und ich glaube, das betrifft deine Schilderung, das steht auch voll stellvertretend für uns und unsere Werte und so das, was wir nice finden. Ich muss jetzt gerade an so einige Leute denken, so aus meinem Bekannten- und Freundes- und Familienkreis. Und ich glaube, man kann das natürlich nicht jedem aufstülpen und das würde auch nicht jeder gleich genießen. Aber es gibt ja Minimalismus auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Vielleicht genießt der eine seine Glassammlung und guckt da drauf und erfreut sich daran. Das ist ja dann total okay. Aber, und ich glaube, da kommt jetzt auch deine Überleitung gleich so ein bisschen in die Richtung, Minimalismus bedeutet ja nicht nur die Konsumgüter, wir haben das ja gar nicht nur auf dieses Besitztümer, auf diese Ecke wollten wir das gar nicht nur beziehen, sondern man kann ja Minimalismus auch auf anderen Ebenen irgendwie ausleben.
Das war eigentlich gar nicht der Punkt, auf den ich überleiten wollte. Aber es war ein Versuch wert.
Es war ein guter Versuch. Ich dachte, ich kann nicht blind schon interpretieren.
Ich muss tatsächlich auch noch mal dazu sagen, zu diesen Weingläsern-Geschichten, nämlich anknüpfend an das, was du gesagt hast. Also, wenn du jetzt natürlich ein totaler Weinfan bist, ja, und wahrscheinlich auch Weine sammelst und dir aus dem Urlaub immer die tollsten Weine mitbringst und so, dann ist natürlich vollkommen legitim, da auch richtige Weingläser, also die passenden Weingläser zu haben. Aber dafür hast du vielleicht in anderen Bereichen, ja, dann bist du vielleicht nicht so der Kaffee-Freak und trinkst dann ruhig auch mal deinen Kaffee aus dem Weinglas oder sowas. Also, ne, du, im Grunde. Ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Also in dem Moment, in den Bereichen, wo du so, was natürlich dein Hobby ist und wo du drin aufgehst, da macht es natürlich total Sinn, sich auch da mit guten Dingen zu beschäftigen, ja, und auch gute Dinge anzuschaffen. Aber die Frage ist, muss man jeglichen Lebensbereich, alles, was man irgendwo trinkt, wovon man isst, womit man saugt oder sonst irgendwas, muss man das wirklich perfektionieren und mit Besitz zuschmeißen? Würde ich sagen, nein, muss man nicht.
So, jetzt wird's schwierig. Jetzt gehen wir auf dein Thema.
Hatten wir, ich weiß gar nicht, es ist ja gar kein Thema. Ich wollte eigentlich, ich habe so ein paar Dinge ja rausgesucht, ich habe es am Anfang angekündigt, wie man überhaupt in Minimalismus einsteigt. Also was ist, ich meine, uns beide beschäftigt es gerade sehr. Und ich fange halt einfach damit an, dass ich jetzt durch diesen Umzug nach oben, also in die Wohnung nach oben, jetzt halt einfach schon ultra viel aussortiert habe. Und
voll gut.
Du hast es auch gesagt, es ist einfach ultra befreiend. Es ist super. Ja. Also es fühlt sich gut an. Ich glaube, jedes Teil, was man wegwirft und man kommt, also ich zumindest, komme da in so einen kleinen Rausch rein. Ich werfe dann auch, ich werfe sofort weg. Ich hänge dann aber auch nicht so an so Dingen. Und ich habe mal so ein paar Dinge rausgesucht, was man tun kann, um wie startet man eigentlich? So kleine Methoden, ne? Eine hatte ich ja schon genannt, ne? Das war diese Kistenmethode. Hast du da einen Punkt zu?
Ja, nee, sorry, ich bin jetzt schon wieder
gestikuliert.
Ich habe noch was ich vorweg noch sagen wollte. Wir haben ja jetzt als Aussicht, warum ihr unbedingt uns weiter folgen müsst, bis spätestens Januar. Da kommt nämlich Fräulein Ordnung wahrscheinlich zu uns. Wir haben auf jeden Fall, sind wir da im Gespräch. Und Fräulein Ordnung ist nämlich eine mega erfolgreiche Coaching genau in diesem Bereich. Also die ist so für Wohnbereiche und für die minimalistische Lebensweise auf jeden Fall sehr hilfreich. So, das wollte ich nur vorweg schmeißen.
Ist Fräulein Ordnung, ist das die deutsche Marie Kondo?
Ja, auf jeden Fall. Also,
aber tatsächlich. Würde sie das auch so unterschreiben? Oder ist die Marie Kondo die nicht deutsche Fräulein Ordnung?
Wahrscheinlich ist sie da bescheidener, aber wir sagen jetzt einfach mal ja. Aber sie ist tatsächlich schon, Marie Kondo ist ja so, weiß ich wie lange, jetzt 10, 15 Jahre oder was. Und sie hat auch ungefähr in der Zeit gestartet. Also
Okay. Und also sie schreibt Bücher, ne? Sie hat, glaube ich, einen Blog und hat selber einen Podcast, kann das sein? Nee, Podcast nicht.
Podcast nicht, sie ist bei Instagram ziemlich erfolgreich, genau. Und macht halt einfach wirklich Live-Coachings, ne? Also man kann sie buchen und genau. Ja.
Genau, haben wir einen Termin schon mit der? Oder?
Termin noch nicht, aber ich habe schon mit ihr gesagt, dass ab Januar gut passen würde und wir gucken
super,
mal.
Super, ne? Das heißt so ab Januar, Februar rum werden wir nochmal eine ganz konkrete Minimalismus-Folge mit Fräulein Ordnung haben. Vielleicht wird sie bessere Tipps an Bord haben, als ich die jetzt hier mir recherchiert habe.
Ich hätte jetzt auch die Klappe.
Ja, halt einfach die Klappe. Ich kann nicht muten oder ich kann nicht hier mit so einem Piano.
Hilfe, ja, mit dem Piano.
Das ist ein dramatisches Piano. Okay. Die Tipps. Ich schalte aus. Das sind doch ein bisschen zu freakig. Also, nee, ich hab einfach mal im Internet so ein paar Tipps zusammengetragen, wie man damit überhaupt loslegen kann. Ein paar finde ich ganz interessant, ein paar finde ich weniger spannend. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Ich fange mal an. Also grundsätzlich, was alle Tipps gemeinsam haben, ist, du solltest erstmal deine Vision klären. Warum willst du eigentlich Minimalismus leben? Überlege dir, was du davon erhoffst. Mehr Klarheit, Zeit, Freiheit oder innere Ruhe. Schreibe deine Gründe auf. Definiere deine Werte, was dir im Leben wichtig. Minimalismus hilft dir, dich darauf zu fokussieren. Genau. Und ansonsten geht's halt einfach ganz praktisch los, ne? Also es gibt zum Beispiel eine, diese Kistenmethode, wie ich die gerade schon eingangs erwähnt hatte, ne? Also drei Kisten. Eine mit, das möchte ich behalten, die andere möchte ich spenden, verkaufen, die andere möchte ich wegwerfen. Ich weiß nicht, hast du das mal probiert mit so einer Methode?
Ich habe meistens automatisch, ohne das jetzt zu beschriften, habe ich immer so zwei Tüten. Also wenn ich das Kinderzimmer durchforste mit meinem Scannerblick, dann mache ich meistens eine Wegschmeißtüte, eine zu verschenken Tüte und die zu behalten Sachen tue ich meistens wieder zurück. Ja, aber ich habe zumindest so eine Wegschmeißtüte, wo dann halt auch so die...
Wie, du tust sie wieder zurück? Das heißt, du packst sie erst in die Tüte und am Ende schmeißt...
Nein, ich habe eine Tüte,
die... Schmeißt dann wieder alles ins Regal, oder?
Genau, alles wieder. Und dann mache ich wieder alles rein. Nein, diese Wegschmeißtüte, die schmeiße ich mir sofort weg. Und die zu verschenken Tüte, ne, das ist ja auch typisch Köln, jeder stellt seine Kiste vor die Tür. Das mache ich aber tatsächlich auch gerne, weil wir sind hier halt in einem sehr familienreichen... in einer sehr familienreichen Nachbarschaft und da kommt wirklich echt viel weg. Das ist total nett, wenn man dann da noch Bücher oder alte Spielsachen und wenn ich dann merke, da bleibt dann irgendwie 24 Stunden was drin, dann wird es halt auch entweder weggeschmissen oder wenn es gut ist, dann ja. Ich finde es halt schwierig, weil gerade so bei Spielsachen, wir haben halt sau viel geschenkt bekommen und ich möchte so ein bisschen in diesem Generationsdenken dann auch den Leuten mit Babys jetzt auch was schenken und das macht es manchmal schwer wegzuschmeißen oder... Ja, naja, aber ich versuche es. Also, genau. Also im Grunde ist es auch so ein bisschen diese Methode, dass ich eine Tüte zum Wegschmeißen habe und eine zum Weitergeben. Und die Sachen, die scanne ich dann durch, ob man die noch was behalten kann und dann nach einem Monat nochmal drauf guckt. Ja, und du? Ja,
es gibt noch eine kleine Erweiterung dazu. Ja. Es gibt nämlich die 3-Monats-Kiste. Also du kannst eine Kiste machen, wo du Dinge reinsteckst, die du erstmal nicht mehr haben willst. Aber wenn du feststellst, dass du die nach 3 Monaten wieder brauchst, darfst du sie dir rausnehmen. Alles, was du nach 3 Monaten immer noch in der Kiste hast, kommt halt weg.
Ach, das ist cool.
Verkaufen oder verschenken ist wahrscheinlich das Sinnvollste, genau.
Ja.
Zweite Methode. Frage dich, bringt es mir Freude? Das ist die Marie Kondo-Methode übrigens. Halte jeden Gegenstand in der Hand und frage dich, macht es mich glücklich? Wenn nein, darf es gehen.
So ein heiliger Moment. Ich spüre den Vibe.
Stimmt, das ist wirklich fast schon ein bisschen dogmatisch. Ne?
Ja, also so, aber es stimmt. Ich weiß voll, was sie meint, weil es gibt manchmal so Gegenstände, da denkst du dir nur so, oh, irgendwie kann ich mich noch nicht davon trennen, weil es könnte, also ich denke jetzt gerade so an meine Schalsammlung. Irgendwann könnte es ja noch mal eine Kombi geben, wo ich diesen einen Schal noch anziehen muss. Und dann gibt er mir irgendwas? Nee, also ja, weg damit. Ja, und dann hast du noch...
Cool, genau, ich habe noch einen dritten, nämlich eine rein, eine raus Regel. Für jeden neuen Gegenstand, den du kaufst, gib einen alten weg.
Das habe ich schon mal fürs Kinderzimmer gehört, ja.
Ja, cool. Das ich finde es auch gut, wenn man das bei anderen macht, vorzugsweise bei Kindern und nicht bei sich selbst. Das ist am einfachsten. Ja.
Weißt du, dann hast du das Gefühl, du bist diszipliniert und sortierst das Haus, aber selber quillt dein Schrank über.
Ja. Vierte Methode, Wartezeit einführen. Wenn du etwas kaufen möchtest, warte 30 Tage. Oft merkst du, dass du es dann gar nicht brauchst. Finde ich auch cool. Stimmt. Also das... finde ich, um so diesen ganzen Impuls so ein bisschen da zu regulieren. Ne? Mhm. Dann habe ich noch, zwei weitere, die Die fünfte Methode ist multifunktionale Gegenstände. Suche Dinge, die mehrere Zwecke erfüllen. Zum Beispiel Möbel mit Stauraum. Möbelstück kauft, weil es schön aussieht, sondern es muss auch mindestens noch einen guten Zweck erfüllen. Und so.
Ja.
Und das kann auch im Grunde weiter.
Ja. Das kann man weiterführen, wolltest du gerade sagen. Ne? Ich wollte nur sagen, das hast du ja, das ist ein Riesending heutzutage mit diesem geringen Wohnraum, wo du halt immer alles irgendwie drunter schieben, drüber stapeln und so weiter und so fort. Wo heute ist die Reinquatschfolge, ne? Sorry.
Ja, bitte, aber dann machst du auch richtig. Dann hau auch direkt raus. Ich find's gut.
Ich schieb's voll aufs Internet, das ist ja alles meine Verzögerung.
Ja, es ist auch ein bisschen laggy heutzutage hier, ne? Also irgendwie heute ist es schwierig mit dem Internet. Blödes Internet.
Blöde.
Warte mal, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verzerrt. Ach genau, dann mein letzter Punkt, den ich gefunden habe, die 30-Tage-Minimalismus-Challenge. Finde ich super, weil ich liebe Challenges.
Du bist also der Challenge-Man.
Die 30-Tage-Minimalismus-Challenge. Entrümple täglich oder reduziere Konsum für einen Monat. Finde ich cool. Also jeden Tag sich mal bewusst damit auseinandersetzen, sich einmal kurz daran zu erinnern, was könnte ich vielleicht wegwerfen und so weiter. Jeden Tag, 30 Tage lang, einen Gegenstand loswerden. Wegwerfen ist natürlich immer blöd. Das muss man an dieser Stelle sagen. Cooler ist natürlich verschenken. Außer es ist wirklich hässlich. Dann bitte nicht verschenken. Dann tun wir anderen Leuten auch keinen Gefallen.
Ja,
okay. Da muss aber sehr viel Schrott weggehen. Braucht 30 Schrottwichtel, Leute.
Vor allem, dann sammelst du im Januar wieder, weißt du, den ganzen Plunder für Dezember. Ja, genau, und dann steht ja so ein Riesenkiste. Ja, genau.
Okay, das ist blöd.
Aber ja, cool. Finde ich super.
Und ja, das waren die Tipps, die ich recherchiert habe. Mehr habe ich da auch nicht.
Ich kenne noch diesen einen, also zumindest bezogen auf, aber das kannst du auf alles beziehen. Wenn du eine Sache über ein Jahr zum Beispiel nicht getragen hast oder nicht benutzt hast, dann kannst du weg. Also, ja. Ich finde das mit Küchengeräten auch so. Wir hatten so viel Küchengeräte. Das Problem ist, mein Mann hat das schön aussortiert, als wir die Küche neu bekommen haben. Jetzt stehen unten im Keller die ganzen Tortellini-Stanzen und Nudelmaschine und was weiß ich, was wir da alles haben.
Alter, er hat Tortellini-Stanzen und Nudelmaschinen? Wie verrückt ist das denn?
Also ja, mein Mann, ist ein Megakoch.
Ja? Hat er auch eine reduzierte Speisekarte? Dann komme ich da mal vor und lasse ich mich mal einladen hier.
Der ist auf jeden Fall minimalistisch unterwegs.
Sehr cool. Caro, die Zeit ist schon wieder ordentlich fortgeschritten. Wir haben sehr viel über das Thema Minimalismus gesprochen. Ich hoffe, dass wir für diesen Titel der Folge, dass der auch tatsächlich nur minimalistisch Minimalismus heißt. Ja, also wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Das machen wir immer erst, wenn wir veröffentlichen. Aber ich hoffe, vielleicht können wir das auch noch so, ist das nicht so typografisch irgendwie, macht man das nicht so, dass man die ganzen Selbstlaute weglässt? Dann wäre es nur
Ja, das ist super modern.
Ja, super modern, ja. Ne?
Cool. Aber dann, pass auf, ich komme jetzt aber noch mal ganz kurz, und da schaffen wir es wahrscheinlich doch wieder nicht unter unsere 50 Minuten oder Stunde. Ich will jetzt nämlich noch mal ganz kurz den Schwenk. Genau, wir reden viel schneller. Also Leute, spult einfach vor, macht das so doppelte Abspielgeschwindigkeit. Weil, ganz ehrlich, ich finde, zu diesem ganzen Thema passt halt mega krass auch dieses Mindset-Minimalismus. Weil ich finde es so wichtig, dass wir uns auch gerade im Sozialen, weißt du, wir sind ja immer dieses, wir wollen auf allen Hochzeiten tanzen, wir haben irgendwie tausend Bekannte, mit denen wir wieder Kaffee trinken wollen, und das fällt mir auch voll schwer, weil ich so viele nette Menschen kenne und mich nicht so fokussieren kann. Klar hat man so seine fünf Freunde, die man so am Herzen hat, aber diese Bekannten, die man ja auch schätzt und auch Freunde nennen würde, und das finde ich manchmal super schwierig. Das würde mir auch oft helfen, wenn ich so mehr meine Bedürfnisse sehe, wer kann im Grunde in meinem Leben eine große Rolle spielen und wo steige ich ein bisschen aus? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau. Genau, ich hatte mich gerade kurz gefragt, ob du das meinst, was ich mir gedacht habe, was du meinst. Ich habe dann aber rausgefunden, genau, das meinst du. Also genau, es geht dir darum, dass man sagt, okay, auch da einfach weniger ist mehr. Also nicht versuchen, jede Bekanntschaft irgendwo gerecht zu werden, sondern dich auf deine wenigen qualitativen Freundschaften zu besinnen, ne? Und da dir einfach Mühe geben. Ne?
Ja, das war noch
gute Zeit mit den Menschen haben. Ja. Finde ich ein sehr, sehr guter Punkt, sehr wichtiger Punkt. Also grundsätzlich ist halt dieses Mindset-Minimalismus hast du es genannt, ne? Also dass man so ganz, ganz bewusst einfach auch mit sich und seinen Gedanken und seinem Umfeld umgeht.
Ja.
Finde ich gut.
Da passt ja auch wieder Achtsamkeit hin, ne? Das ist ja auch so ein Thema.
Genau, ja, absolut. Caro, wir wären nicht, commit mich, der Projektpodcast, wenn wir nicht trotzdem noch ganz, ganz kurz über unsere Projekte sprechen würden. Wir haben uns in der letzten Woche committed. Ich fange mal mit mir selbst einfach mal
an. Ja, mach mal.
Ich habe mich ja darauf committed, eine Webseite zu bauen. Mhm. Da bin ich jetzt auch, bin ich immer noch dabei. Ich habe jetzt auch so ein Marketing-System dafür aufgelegt.
Ach, cool.
Jetzt kommt's aber, jetzt kommen wir an den Punkt, da brauche ich dann deine Hilfe, also brauche ich deine grafische Hilfe.
Ja,
das heißt,
gerne.
Du müsstest da jetzt einfach mal drauf gucken und ich würde dir einfach da dann im Nachgang mal einen Link schicken, wo du mal drauf guckst und dann musst du da mal irgendwie gucken, dass du da so ein Logo einbaust. Das ist jetzt gerade so das, oder was heißt Logo? Also so ein bisschen, vielleicht so ein grafisches Auge, ich bin da nicht so gut drin.
Commit mich Style.
Da bin ich sehr minimalistisch.
Ja, auch nicht schlecht. Genau. Also hat ja auch
ja, was. Genau. Also das ist gerade der Stand. Ich bin jetzt so ein bisschen am Feilen der Texte. Das heißt, mein Commitment für die nächste Woche wäre tatsächlich die Texte zu verbessern und was ich cool finde, wir hatten ja gesagt, das können wir hier schon mal so ein bisschen ankündigen, wir hatten ja gesagt, dass wir Materialien unseres Podcasts dort zum Download anbieten wollen, vielleicht gegen die Spende einer E-Mail-Adresse. Das wäre mein Punkt jetzt für die nächste Woche, das heißt, dass wir vielleicht schon mal irgendeine PDF zum Beispiel, vielleicht zum Thema Minimalismus, dass wir die besten Minimalismus-Tipps dort nochmal rausgeben.
Ich finde das auch ganz spannend. Wir können ja mal sehen, so im Grunde so das Ranking unserer Top 5 Folgen bei unserer App. Da könnten wir ja mal gucken, was am besten ankam. Und dann können wir so unsere Top-Tipps zusammenfassen in einer kleinen Zusammenfassungs-PDF, sodass die Leute das dann auch sich runterladen können, wenn sie mögen.
Und das ist ein super Punkt. Cool. Das übernehme ich direkt als mein Commitment für die nächste Woche.
Ach, cool.
Caro, wie steht's? Ja. Wie steht's um dich?
Ja, also meine Woche war ein bisschen minimalistisch. Ich habe wieder mein krankes Kind gehabt natürlich. War ja auch schon viel zu lange alles gesund hier. Aber ich habe tatsächlich mein Wochenziel erreicht. Ich habe trotzdem weitergezeichnet und gemalt. Und habe sogar noch on top hier deine, wie heißt es, Produktivitätsmanagement-Ideen habe ich auf jeden Fall angewandt und habe mir eine Liste gemacht auf meinem Handy. Yes! das ist so witzig, weil ich weiß nicht, warum mir das immer so schwer fällt, so neue Routinen einzubauen, aber haben wir ja schon mal gesprochen darüber, dass es echt schwer ist. Und ich schaffe das jetzt. Ich habe eine Liste von über 25 Punkten. Und abends gucke ich immer, was ich abhaken kann. Und das ist voll befriedigend. Also
ja, tut gut, ne?
Ja, total. Ja, und ich habe, das war jetzt nicht mein Commitment, aber ich habe jetzt auch mal wieder geschafft, meine 10 Minuten Sport so ein bisschen einzubauen morgens. Genau.
Sehr
ja, cool. Und ich würde sagen, dass ich, ist jetzt die Frage, ob ich jetzt das Kinderbuch weiter, weil ich würde super gerne ein neues Bild endlich mal schaffen. Ich glaube, bis nächste
Woche. Ja, ey, mega, mach das mal. Ich meine, das ist dein Großprojekt, da musst du ja sowieso noch, da hast du ja einfach, es ist ja einfach, weil es ein Großprojekt ist, hast du einfach unglaublich viele Dinge da noch zu tun, ne?
Ja, voll. Aber ich weiß nicht, ich habe auch schon gemerkt, weil ich das ja schon mitgenommen habe in mein Portfolio auf der Buchmesse und das kommt halt einfach gut, wenn man zeigt, dass auch Langzeitprojekte machbar sind, also dass ich das auch schaffe und zeige und das zeigt ja auch wieder so ein bisschen meine Zielrichtung, wo ich hingehen will und daher es ist auch so oder so nicht schlecht.
Mhm. Ja, absolut. Es gibt übrigens ein richtig cooles Buch. Ne?
Ja.
Das ist jetzt am 4. November auf Deutsch erschienen endlich. Das heißt, wie man große Projekte schafft. Oder ich kenne den englischen Titel. How Big Projects Get Done. Und das ist total cool. Also das ist so motivierend, gerade für so Dinge, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und das ist, genau.
Ich habe übrigens aber diese Durststrecke, ne, wann war das? So vor 4, 5 Folgen, ne? Da habe ich ja so erzählt, dass ich gerade so ein bisschen hadere und vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe. Und ich habe tatsächlich das überwunden, indem ich mir wieder nur mein Ziel vom Tag im Grunde vor Augen geführt habe, dass ich gesagt habe, ich denke jetzt gar nicht drüber nach, wie viel ich noch machen muss, sondern einfach, dass ich male, dass ich zeichne, dass ich daran irgendwie jeden Abend ein bisschen arbeite und jetzt macht es mir wieder Spaß. Also jetzt kann ich das so ein bisschen abhaken. Und ein steter Tropfen höhlt den Stein, um jetzt nochmal eine Floskel rauszuhören.
Absolut. Absolut. Finde ich voll cool. Ja.
Ja, super. Dann haben wir doch uns wieder committed, ne?
Wir haben uns committed. Wir haben unser Thema durchgearbeitet. Wir haben uns committed. Wir haben angekündigt, dass im Januar das Thema nochmal neu aufgelegt wird.
Ja.
Und dann mit Fräulein Ordnung. Da freue ich mich schon sehr auf.
Ansonsten wird spannend.
Sind wir durch für heute. Caro, yes. Wir machen es kurz und schmerzlos. Ich wünsche dir eine entspannte Woche und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Bleib
Danke.
Fit und mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
Doch, ciao.
Hier nochmal ein kleiner Aufruf an alle Hobbyhandwerker, an alle Salsa-Tänzer, an alle Programmierer, an Zeichner, an euch alle da draußen. Egal, ihr macht ja irgendwas Cooles auf jeden Fall, glaubt an euch. Wir möchten das sehen, wir möchten daran teilhaben und wir würden uns super freuen, wenn ihr unseren Gedanken und unsere Ideen hier unterstützt, indem ihr eure Projekte mit uns teilt. Bei Instagram könnt ihr uns finden. Wenn ihr mit dem Hashtag CommitMich eure Bilder hochladet, dann sehen wir euch. Dann können wir euch irgendwie wirklich unterstützen, indem wir euch ein Feedback geben und euch abfeiern. Und ja, das ist unser Ziel, dass wir eine kleine Community werden und uns gegenseitig befeuern.
Genau, und wir würden auch gerne eure Projekte dann nehmen und die in unserer nächsten Sendung einfach mal vorstellen. Das heißt, wir lesen sie vor, wir erzählen, was ihr gelernt habt aus euren Projekten, was ihr mitgenommen habt, woran ihr vielleicht gescheitert seid, womit ihr Struggle hattet und erzählt uns einfach eure Story. Wir freuen uns da drauf. Ihr könnt uns das übrigens nicht nur über Instagram schicken. Schickt uns das gerne auch bei TikTok. LinkedIn geht übrigens auch. Also ich glaube, wir sind mittlerweile, wir sind mehrdimensional erreichbar.